HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Das ganze Land blickt auf den obersten Gerichtshof in Madrid. Für Spanien ist es der Prozess des Jahres.
Wir sind überzeugt, dass es keine faire Gerichtsverhandlung geben wird.
Dieses Verfahren ist richtig, denn die Angeklagten haben Katalonien völlig polarisiert und kaputt gemacht.
Das ist doch kein Prozess, es ist ein Rachefeldzug.
Zehntausende protestierten gegen die Katalonien-Politik des sozialistischen Ministerpräsidenten Sánchez.
Er gibt den Unabhängigkeitsbefürwortern nach, nur um an der Macht zu bleiben.
Wir wollen keinen Verräter als Ministerpräsidenten. Er muss weg.
Es ist eine Niederlage für all jene, die der Meinung sind, dass der Staat auf Grundlage der freien Meinung seiner Bürger existieren sollte und nicht durch Zwangsmaßnahmen. Da ist jemand im spanischen Staat, der eine harte Strafe will. Aber die wird nur für mehr Probleme sorgen, denn die katalanische Nation wird ihre politischen Ziele nie aufgeben.
Ja, wäre es doch so einfach, politisches Gewebe zu entflechten und sich von anderen zu lösen. Die Briten erleiden das gerade und mit ihnen die Europäische Union. Deshalb dominierte in den vergangenen Monaten der Brexit die öffentliche Aufmerksamkeit in Europa und Katalonien verschwand aus den Schlagzeilen. Heute ist das aber anders. Heute begann in Madrid der Prozess gegen 12 Politiker, die Katalonien aus dem Verbund mit Spanien herauslösen wollen, was in ihrer Region so umstritten ist wie der Brexit auf der Insel. Noch gehört Katalonien zu Spanien. Und die 7 Juristen des obersten Gerichtshofes haben nicht zu entscheiden, ob das so bleibt. Was sie aber tun müssen, ist, spanisches Recht auszulegen. Sind die 12 Angeklagten Rebellen, die Höchststrafen verdienen? Die Richter haben gewiss eine persönliche Meinung über die katalanischen Unabhängigkeitswünsche, aber darum geht es heute in Madrid nicht. Es geht um den spanischen Rechtsstaat und darum, wie sich die Richter mit ihrer Urteilsfindung und Prozessführung gegen den Vorwurf wehren werden, dies sei ein politisches Verfahren. Für die spanischen Separatisten und ihre Verteidiger steht das nämlich schon fest. Und sie planen längst über das jetzige Verfahren hinaus und avisieren die größere Bühne. Die Fälle werden vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte landen. Und dann ist der Madrider Prozess endgültig eine europäische Angelegenheit, was die katalanischen Unabhängigkeitsbefürworter ja immer schon wollten. Die Rhetorik vor diesem Prozess war jedenfalls scharf. Es sei Feindesrecht, das hier angewandt werde, so der Anwalt eines der Angeklagten in Madrid. Damit war der Ton von dieser Seite gesetzt und von der anderen schallte es zurück. Es sei das wichtigste Verfahren, seit Spanien eine Demokratie ist, so der Präsident des obersten Gerichtshofes. Höher kann man es nicht hängen und mittendrin in tragenden Rollen die Angeklagten.
Mit 20 Minuten Verspätung beginnt der Prozess, der schon jetzt als der wichtigste in der Geschichte der spanischen Demokratie gilt. Die Beschuldigten sitzen in Dreierreihen auf den Anklagebänken gegenüber den Richtern. Justizbeamtin Maria Antonia Cau verließ die Anklagepunkte. Die Angeklagten leiteten, förderten und sie nahmen aktiv teil an einer Strategie, die perfekt geplant und organisiert war, den verfassungsrechtlichen Rahmen zu verletzen, mit dem Ziel, die Unabhängigkeit der autonomen Region Katalonien zu erreichen, als einen neuen Staat in Form einer Republik und sie so von Spanien zu trennen. Hauptangeklagter ist Oriol Junqueras, ehemaliger katalanischer Vizeregionalpräsident. Die Staatsanwaltschaft fordert für ihn 25 Jahre Haft. Sie wirft ihm Rebellion vor. Dieser Straftatbestand ähnelt dem deutschen Hochverrat. In Spanien ist unter Juristen allerdings umstritten, ob die Angeklagten tatsächlich der Rebellion beschuldigt werden können, weil Rebellion immer mit Gewalt einhergehen muss. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, dass es bei Demonstrationen auch zu Gewalt gekommen ist. Junqueras Anwalt Andreu van den Ende ergreift im Prozess als erster Verteidiger das Wort.
La posibilidad de que personas con intenciones violentas no organizadoras se suman a esta no puede hacer desaparecer el derecho.
Die Tatsache, dass sich Menschen, die die Absicht haben, Gewalt anzuwenden, an einer Demonstration beteiligen, kann nicht das Recht verschwinden lassen, so der Anwalt. Die Gerichtsverhandlung wird live im Fernsehen übertragen. Die spanische Justiz bemüht sich sichtlich um Transparenz. In dem Verfahren klagen sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die spanische Regierung und die rechtsnationale Partei Vox. Deren Vorsitzender Santiago Abascal: Wir fordern weiterhin einen fairen Prozess mit allen Garantien, ohne Straflosigkeit und ohne Gnadenerlasse. Wir wollen, dass dem Staatsstreich, der weiterhin anhält, vollständig ein Ende bereitet wird. Verantwortlich für diesen Staatsstreich, wie Abascal es nennt, ist für ihn die katalanische Regionalregierung. Deren Vizeregierungschef Pere Aragonés sagt: Dieser Prozess hätte nie stattfinden dürfen. Es ist eine Niederlage für all jene, die der Meinung sind, dass der Staat auf Grundlage der freien Meinung seiner Bürger existieren sollte und nicht durch Zwangsmaßnahmen. Da ist jemand im spanischen Staat, der eine harte Strafe will, aber die wird nur für mehr Probleme sorgen, denn die katalanische Nation wird ihre politischen Ziele nie aufgeben. Der Prozess wird in Spanien mit großem Interesse verfolgt. Dutzende Journalisten und Kamerateams waren schon am Morgen vor das Gerichtsgebäude gezogen. In den anliegenden Straßen waren sowohl Separatisten als auch spanientreue Demonstranten mit Transparenten erschienen. In Katalonien blockierten Aktivisten am Morgen Autobahnen und Verkehrsachsen. Dabei setzten sie auch Autoreifen in Brand.
Vom heute begonnenen Prozess in Madrid erwarten die Verteidiger der katalanischen Separatisten also kein faires Urteil, wie wir eben hörten im Bericht unseres Korrespondenten Marc Dugge. Professor Sabine Riedl, Politologin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Die Strategie der Verteidigung ist ja ganz klar und offenkundig. Es gehe gar nicht um Rechtsprechung. Haben die katalanischen Separatisten damit einen Punkt?
Ja, guten Abend. Ja, danke für die Frage. Natürlich haben die Anhänger des Separatismus die Strategie, diesen Prozess für sich zu nutzen. Das ist klar. Die Medien waren schon immer für sie ganz wichtig. Aber die Frage ist, ob sie ihr Ziel erreichen, ob sich die Richter oder auch die Politiker, die ja in der Bühne aktiv sind, wirklich hinreißen lassen, praktisch über das Ziel hinauszuschießen. Also sie müssen wirklich zeigen, dass es hier um eine Rechtsprechung geht, eines demokratischen Staates. Und da liegen natürlich die Nerven blank auf beiden Seiten.
Wenn die Verteidigung aber die Richter als nicht unabhängig bezeichnet, was sie tut, greifen die Anwälte und ihre Unterstützer damit nicht pauschal die spanische Demokratie an? Die beruht ja auf Trennung der Gewalten, auf der Unabhängigkeit der Justiz. Wer das anzweifelt, beschreibt Spanien ja als einen Staat, der nicht zur EU gehört, oder?
Ja, das machen sie aber schon seit längerer Zeit, und zwar schon bevor die betreffenden Personen verhaftet worden sind. Am Tag des Referendums oder auch in der Woche danach gab es bereits schon entsprechende Medienberichte von den separatistischen Parteien. Spanien sei ein neofrankistischer Staat und man könne auf diesen Staat gar nicht mehr bauen. Also diese Argumentation ist nichts Neues. Es ist schon länger bekannt. Nur jetzt müssen die Separatisten eben sich das anhören und müssen sie sich den Argumenten des Rechtsstaats stellen. Und das könnte auch für sie eng werden.
Der Prozess wird live im Fernsehen übertragen, vor einem Millionenpublikum, vor der spanischen und der internationalen Presse. Und das passiert in einem aufgeheizten gesellschaftlichen und politischen Umfeld. Aber das heißt auch, die Katalanen selbst können sich davon überzeugen, wie die Richter Zeugen befragen, welche Fragen sie stellen. Hilft solche Öffentlichkeit der Meinungsbildung?
Ja, also Sie haben das schön dargestellt. Ich glaube, das wird so sein, denn viele Katalanen wissen zu wenig über die eigentlichen Hintergründe. Zwar haben sie viel Argumente gehört, aber sie wissen nichts wirklich an Sachfragen. Da gibt es ja viele komplexe Themen, die sich damit verbinden.
Frau Riedl?
Ja. Ja, der holt etwas nach, dieser Prozess. das, was verpasst worden ist von den politisch Verantwortlichen eigentlich, nämlich einen Dialog anzustreben, um die Probleme zu lösen. Das haben beide Seiten nicht geschafft. Also weder die separatistischen Parteien noch die Zentralregierung war da offensiv an diese Frage herangegangen. Sie haben es laufen lassen jahrelang. Ja, und jetzt wird das nachgeholt in diesem Prozess.
Für etwas sind die Richter allerdings nicht zuständig. Und das ist die Antwort auf die Frage, wie Spanien und Katalonien künftig ihre Beziehungen gestalten könnten. Wenn die Richter lange Haftstrafen verhängen, womöglich die Höchststrafen, ist dann die Tür zu für die politische Aushandlung von Autonomie? Lasten dann die Urteile auf Gesprächen wie Gift, das man nicht ausschwemmen kann?
Ja, das ist ein großes Problem, was Sie anschneiden. Der politische Prozess, der eigentlich weitergehen muss, die Suche nach Lösungen, der wird jetzt in den Hintergrund gestellt und das ist sehr traurig, denn man muss ja etwas unternehmen, um zumindest das Problem ansatzweise zu lösen. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, Ausbau der Autonomie, Umbau zum Beispiel in einen föderalen Staat, das war ja gerade die Idee, das große Reformprojekt von Sanchez, aber der heutige Regierungschef ist abhängig von den Regionalparteien aus Katalonien, die für Unabhängigkeit sind. Und diese Abhängigkeit haben dieses eigentlich sehr sinnvolle Projekt zum Erliegen gebracht. Also die Regierung in Madrid ist da auch gar nicht so richtig handlungsfähig.
Nochmal zu den Strafen. Man kann natürlich Höchststrafen verhängen. Und insofern sind die Richter vielleicht auch nicht ganz unabhängig von ihren politischen Einschätzungen, wenn sie weniger heftige Strafen verhängen. Nützt das dem Zusammenfinden der politischen Argumente?
Also das wird sicherlich eine Rolle spielen und es könnte einen Teil der Bevölkerung überzeugen, dass wirklich hier mit Maß geurteilt wird. Aber dennoch, die Verantwortung bleibt ja bestehen. Es ist ja nur die Frage, wie weit geht die? Was kann man ihnen wirklich nachweisen? Wurde Gewalt eingesetzt? All diese Fragen sind ja jetzt zu klären. Aber natürlich ist die Frage, wenn zu hohe Strafen verhängt werden, das vergiftet die Atmosphäre, das ist richtig. Aber dennoch wird das eben jetzt diskutiert und man sieht ja an der Erfahrung des Baskenlandes, ne, die haben ja auch einen langjährigen gewaltsamen Widerstand geleistet für ihre Unabhängigkeit. Da wurden auch Haftstrafen verhängt und die Aushöhlung hat lange auf sich warten lassen, aber die Erfahrung zeigt gerade heute, wie wichtig es ist, schon frühzeitig aufeinander zuzugehen und Wege der Lösung zu suchen.
Erläuterung von Sabine Riedl von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Besten Dank. In Madrid geht es heute also nicht nur um Recht und Gesetz. Der Prozessauftakt bietet auch für katalanische Politiker die Chance, wieder mal ins öffentliche Rampenlicht zu kommen und sich dort zu inszenieren. Dafür müssen die gar nicht in der spanischen Hauptstadt sein. Berlin geht auch. Dort gab der ehemalige Präsident der katalanischen Autonomieregierung, Carles Puigdemont, heute eine Pressekonferenz. Hier ein Ausschnitt, wie er den Prozess sieht.
That trial is a
Dieser Prozess ist ein Test, ein Stresstest für die spanische Demokratie und für die unabhängige Justiz des Landes. Die katalanische Frage zu lösen geht nicht über den Weg der Justiz, über Richter oder auch Polizisten. Insofern müssen alle Demokraten weltweit an der Seite der Katalanen stehen.
Puigdemont, den Namen kennt auch eine breitere europäische Öffentlichkeit. Und natürlich jedes Kind in der katalanischen Stadt Girona. Knapp 100.000 Einwohner, mittelalterliches Zentrum, Drehort für Sequenzen der berühmten Serie Game of Thrones. Da geht es um Machtkämpfe unter Königshäusern, um die Mobilisierung von Anhängern und um die Konstruktion von Feindbildern. In der aktuellen Politik Spaniens und Kataloniens versteht man das sehr genau. Und in der Filmkulisse von Girona noch viel besser. Carles Puigdemont war dort mal Bürgermeister. Und heute früh, vor Prozessbeginn, da wachten die Menschen in dieser Stimmung auf.
Es ist noch kühl an diesem Morgen. Die Buchhandlung neben dem Rathaus hat gerade erst geöffnet. Juan Matemala läuft mit seiner Morgenzeitung heraus. Er trägt eine gelbe Schleife am Revier, ein Zeichen der Solidarität mit den inhaftierten Katalanen. Das ist doch kein Prozess, es ist ein Rachefeldzug. Wir sind absolut sicher, dass es sehr harte Strafen geben wird. Der spanische Staat wird gegen jene, die die Einheit des Landes in Frage stellen, alle Register ziehen. Für ihn haben die katalanischen Politiker damals nichts Unrechtes getan, als sie das Referendum organisierten, auch wenn das Verfassungsgericht das ausdrücklich verboten hatte. Ist es vielleicht etwas Schlechtes, Urnen aufzustellen? Wir reden da doch über Demokratie. Spanien behandelt Katalonien weiterhin wie eine Kolonie, sagt er. Mit dieser Meinung ist er in Girona nicht alleine. Bei den letzten Wahlen vor gut einem Jahr haben hier rund 2/3 für Parteien gestimmt, die die Unabhängigkeit von Katalonien wollen. Im Stadtzentrum wurde sogar ein Platz nach dem Referendum vom 1. Oktober umbenannt. Eine Gedenkplatte erinnert dort an die, Zitat, brutalen Übergriffe von spanischen Sicherheitskräften auf friedliche Wähler. Eine zweite Gedenktafel wurde vor kurzem von Unbekannten in Einzelteile zerschlagen. Ein linker Stadtverordneter nannte das ein Werk von Faschisten. Es gibt aggressive Gegner der Separatisten in Girona und Stille, wie dieses Ehepaar, das seinen Namen nicht verraten will. Wir sind keine Separatisten, aber auch keine Rechten. Wir sind Linkssozialisten. Wir sind die andere Hälfte, wie überall. Aber wir erheben nicht die Stimme. Wir haben Familien in beiden Lagern und halten deshalb den Mund. Girona besteht nicht nur aus Separatisten. Und doch, vom Rathaus in Girona ist die spanische Flagge schon lange verschwunden. Dafür sind die umliegenden Häuser mit Unabhängigkeitsfahnen geschmückt. In einem von diesen Häusern wohnt Providencia. Sie kommt gerade von ihren Morgeneinkäufen zurück. Ich habe kein Vertrauen in die spanische Justiz. Null. Es ist sicher, dass die Urteile schon feststehen. Es wird keine Gerechtigkeit geben. Spanien muss sich von Katalonien trennen. Spanien steht in internationalen Rankings allerdings bestens da. Die Organisation Freedom House zählt das Land zu den demokratischsten Staaten der Welt. Providencia kann all das nicht überzeugen. Sie arbeitet im Rathaus. Ihr Chef war lange kein geringerer als Carles Puigdemont, bis 2016 Bürgermeister der 100.000 Einwohnerstadt. Wir kennen ihn, seit wir Kinder sind. Ich habe ziemliches Vertrauen in ihn. Aber er ist etwas zu weit gegangen. Es gibt Momente, in denen man aufhören muss, um später wieder von Neuem anzufangen. Aber immerhin habe Puigdemont gut daran getan, sich nach Belgien zu flüchten, sagt sie. Das denkt auch Rentner Lewis. So haben wir es geschafft, dass die Welt über die Lage in Katalonien spricht. Europa hört jetzt zumindest, was hier passiert. Bis jetzt hat uns Europa nur die kalte Schulter gezeigt.
Sie hören H2, der Tag. Prozess der Spaltung. Madrid und die katalanischen Separatisten, heute unser Thema. Und jetzt gehen wir auf den Balkon eines Hotels an den Ramblas in Barcelona. Das ist die weltberühmte Flaniermeile dieser Stadt. Und was der katalanische Schriftsteller Manuel Vázquez Montalbán auf der Straße sah, als er noch lebte, das zeigt, wie sehr Katalonien auch von Einwanderern geprägt ist. Zum Beispiel von jenen, die aus Andalusien nach Katalonien migriert waren.
In den Ländern, in denen die Menschen noch zum Mittag essen, leeren sich zur Mittagszeit die Straßen. Heute sieht es zudem nach Regen aus. Die Sonne schafft es kaum, durch die Wolken zu brechen und schwache Schatten auf diesen Abschnitt der Ramblas zu werfen. Ein alter Tänzer mit langen Beinen und silikongepolsterter Brust hebt seine Kastagnetten vom Boden auf und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Ein Fall von Senilität, vermute ich, weil die Münzen einsammelnde Frau, die ihn begleitet, mich davon überzeugt, dass er ein Familienvater und Großvater ist, der den Straßenflamenco und das Silikon für sich entdeckt hat, als seine Muskulatur gerade in Rente gehen wollte. Die Gleichgültigkeit des Schuhputzers, der neben dem Metroeingang hockt, berührt nicht nur den exzentrischen Flamenco-Tänzer, sondern auch all die anderen Menschen, die zu dieser Mittagsstunde auf der Rambla unterwegs sind. Teilnahmslos blättert er immer wieder ein Stück alte Zeitung durch, während er auf seine Stammkunden wartet, die er zu Zeiten, als die kritische Theorie in Mode kam, gewonnen hat. Denn wer wagte es, zwischen Mai 68 und dem Fall der Berliner Mauer die Kiste eines Schuhputzers mit Füßen zu treten?
24 Stunden lang sollten verschiedene katalanische Autoren das Leben auf den Ramblas beschreiben. Das war ein schönes Verlagsprojekt. Montalbán war einer von ihnen, später mehr davon. Zurück nach Madrid. Dort war am vergangenen Wochenende schon eine Menge los. In der spanischen Hauptstadt demonstrierten nämlich Anhänger von Parteien, die die Urteile im Prozess gegen 12 katalanische Politiker und Aktivisten gar nicht erst abwarten wollen. Sie forderten den Rücktritt des sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez, weil der ihnen zu nachgiebig mit den Katalanen umgeht. Sánchez verrate nationale Interessen, er sei ein Verbrecher, ein Hochverräter. Also auch diese Gruppen holen das ganz große rhetorische Besteck raus. Unter ihnen die neue spanische Rechtspartei Vox. Wie lange kann sich Pedro Sánchez noch im Amt halten?
Pedro Sánchez ist das Stehaufmännchen der spanischen Politik. Mal galt er als Hoffnungsträger, mal als politisch tot. Wiedergekommen ist er immer. Sicher ist, dass ihm noch vor kurzem keiner zugetraut hätte, einmal das Amt des spanischen Ministerpräsidenten zu bekleiden. Der 46-Jährige stammt aus Madrid und ist Hochschullehrer für Wirtschaftswissenschaften. 2004 wird er Stadtverordneter von Madrid. 5 Jahre später kommt er als Nachrücker ins spanische Parlament. Und nochmal 5 Jahre später, 2014, wird Sánchez zum Generalsekretär seiner Partei gewählt. Wir müssen die Partei erneuern, um sie zu stärken und somit zu einer starken Alternative zur konservativen Volkspartei machen. Doch von Anfang an bringen ihm Parteifreunde viel Skepsis entgegen. Manchen ist er zu glatt, zu profillos, andere vermissen das Herzblut. Sie nennen ihn nur El Guapo, den Hübschen, was in diesem Fall nicht unbedingt positiv gemeint ist. Und bei den Altvorderen wie Felipe González hat Sánchez sowieso einen schweren Stand. Seinen Aufstieg verhindert all das nicht. 2015 tritt er bei den Parlamentswahlen als Frontmann der Sozialisten an. Sein Widersacher Nummer 1, Mariano Rajoy.
¿Queréis un pacto del Partido Popular con el Partido Socialista?
¡No!
Lo que queremos es echarle, señor Rajoy, el próximo 20 de diciembre y vamos a ganar las elecciones los socialistas.
Doch Sánchez fährt das schlechteste Ergebnis in der Geschichte seiner Partei ein. Nichtsdestotrotz beauftragt ihn der König, eine Regierung zu bilden, weil Rajoy die nötige Unterstützung fehlt. Doch auch Sánchez kann sich nicht durchsetzen. So müssen die Spanier im Sommer 2016 erneut wählen gehen. Sein Ergebnis verbessert Sánchez kaum. Dafür verhindert er über Monate hinweg, dass sein Widersacher an die Macht kommt. Spanien muss ohne Regierung auskommen, weil Sánchez seinen Prinzipien treu bleiben will, auch wenn die Kritik innerhalb der Partei immer mehr wächst. Sánchez erklärt sich so. Die Millionen Wähler, die im Juni für die Sozialisten gestimmt haben, haben das nicht getan, um eine Regierung von Mariano Rajoy zu unterstützen, sondern um sie zu vermeiden. Bald eskaliert die Situation. Mehrere Mitglieder des Parteivorstands treten aus Protest gegen die Haltung von Sánchez zurück. Im Oktober 2016 ist er so isoliert, dass er in einer spannungsreichen Sitzung das Handtuch wirft.
Meine festen Überzeugungen haben sich diesmal leider nicht durchgesetzt. Deshalb bin ich als Generalsekretär zurückgetreten.
Mehr noch, Pedro Sánchez legt kurz darauf sogar sein Abgeordnetenmandat nieder. Als er das vor der Presse erklärt, kann er die Tränen nicht mehr zurückhalten.
He tenido que meditar acerca de la defensa de distintos valores y niveles de responsabilidad.
Sánchez scheint da politisch im Aus, aber nur scheinbar. An der Parteibasis ist er so beliebt, dass er langsam aber sicher in die Politik zurückkehren kann. Ende Mai 2017, nur ein gutes halbes Jahr nach seinem Drama an der Spitze der Sozialisten, wird er wieder zum Parteichef gewählt. Und wieder ein Jahr darauf kann er mit einem gewonnenen Misstrauensvotum Mariano Rajoy erfolgreich von der Macht verdrängen. Nicht ohne zuvor zu versprechen,
Nosotros convocaremos elecciones. Sí.
Werden wir Neuwahlen einberufen? Ja, so schnell wie möglich. Natürlich.
Cuanto antes, por supuesto.
Das ist jetzt 9 Monate her. Bisher hat Sánchez nicht erkennen lassen, dass er bald Neuwahlen ausrufen könnte. Doch das könnte sich jetzt ändern, weil er seinen Haushalt vermutlich nicht durchs Parlament bringen wird. Ihm fehlen die Stimmen ausgerechnet der katalanischen Separatisten. Aber selbst wenn Pedro Sánchez seinen Stuhl räumen sollte, abschreiben sollte man ihn lieber nicht. Sánchez, das politische Stehaufmännchen, ist noch immer wieder zurückgekommen.
Und das ist apart. Der spanische Ministerpräsident braucht die Stimmen der katalanischen Separatisten für seinen Haushalt. Thomas Urban, Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Madrid. Welche Chancen geben Sie denn dem Hübschen? Ich nehme mal den Begriff auf, El Guapo. Macht er das geschickt, seit er im Amt ist?
Das ist die große Frage. Ich habe den Eindruck, als Ministerpräsident geht er nicht besonders geschickt vor. Er ist auf Stimmen aus der politischen Mitte angewiesen, von Abgeordneten aus der Mitte. Aber bei jeder Gelegenheit stößt er diese Gruppe vor den Kopf. Er versucht, gesellschaftspolitische Dinge durchzusetzen, die eigentlich nur der Linken gefallen, und hat eigentlich so keine Chance auf eine Mehrheit für seinen Haushalt.
Sanchez ist ja von vielen Seiten unter Druck, neuerdings auch von der Rechtspartei Vox, die es vor Jahren noch gar nicht gab. Aber seit den Regionalwahlen in Andalusien sind sie da und verändern auch die spanische Innenpolitik. Wen hat Sanchez denn überhaupt im Rücken? Aus eigener Kraft kann der ja gar nicht regieren.
Ja, er hat ja nur 84 der 350 Abgeordneten auf seiner Seite. Mhm. Zu seiner Seite stand immer die linksalternative Gruppierung Podemos, aber das reicht natürlich nicht. Als er im Mai letzten Jahres den bisherigen konservativen Premierminister Rajoy per Misstrauensvotum gestürzt hat, konnte er auch die ganzen baskischen und katalanischen Abgeordneten und einige andere regionale Abgeordnete auf seine Seite bringen. Aber genau diese Katalanen wollen ihn ja wahrscheinlich morgen bei der entscheidenden Abstimmung über den Haushalt nicht mit dem Rücken stärken.
Wenn er also aus eigener Kraft nicht regieren kann, worin sucht er sein Heil? Wir haben es eben im Bericht unseres Korrespondenten gehört, in Neuwahlen. Geht das eigentlich verfassungsrechtlich so einfach?
Das geht schon. Wenn ein Haushaltsgesetz nicht durchgebracht werden kann, kann das Parlament aufgelöst werden. Das ist in fast allen europäischen Demokratien so. Es kann sein, dass Sanchez es darauf anlegt, denn bei Neuwahlen dürfte seine Partei dazugewinnen. Und zwar deutlich vor den anderen die stärkste Kraft werden, aber wahrscheinlich weit von einer absoluten Mehrheit entfernt sein. Also er wird auch da wieder Koalitionspartner brauchen.
Aber Sie sagten eben, er hat Rückenwind. Sie rechnen damit, dass er Stimmen zugewinnt. Gibt es da schon Umfragen oder ist das Ihr politischer Instinkt? Sehen Sie da, wie sich Kräfteverhältnisse ändern, auch rund um diesen heute begonnenen Prozess?
Es gibt jede Woche eigentlich Umfragen und die Tendenz ist klar, die von Sanchez geführten Sozialisten werden die stärkste Gruppierung werden. Aber es ist eben die Frage, ob das reichen wird, der Zuwachs, den sie bekommen, weil sie nämlich den Umfragen zufolge Podemos vor allen Dingen Stimmen wegnehmen. Also es kann sein, dass das gesamte Verhältnis auf der linken Seite sich nicht ändert, sondern nur innerhalb der Gruppierung es eine Verschiebung geben wird. Auch ist nicht ausgemacht, ob nicht dann doch die drei Rechtsgruppierungen, nämlich die liberale Bürgerpartei, die Ciudadanos und die Konservativen und eben die Rechtsradikalen von Vox zusammen dann eine Mehrheit bekommen, so wie das jetzt in Andalusien passiert ist. Also es wäre für Sanchez auf jeden Fall ein Wabonk-Spiel, aber es ist möglicherweise seine einzige Chance.
Thomas Urban, Sie haben ja heute auch für Ihre Zeitung, die Süddeutsche Zeitung, den Prozess verfolgt. Was war Ihr Eindruck? Er wird ja im Fernsehen übertragen.
Ja, es war eigentlich nicht sehr überraschend. Am ersten Tag hat man natürlich über Verfahrensfragen gestritten und die Anwälte der angeklagten Katalanen sagen, dass es ein politischer Prozess ist. Natürlich ist das ein Prozess, der zustande gekommen ist, weil es um die Politik geht. Bloß diese Politik der Katalanen ist halt gleichzeitig ein Verfassungsbruch. Also bisher ist es nicht überraschend. Es wird sich monatelang hinziehen. Ich rechne nicht mit einer großen Überraschung. Es wird damit enden, wahrscheinlich, dass die Angeklagten verurteilt werden.
Zu Höchststrafen?
Das ist die Frage, ob dann das Gericht sich darauf einlässt. Es gibt ja den Streit, ob die Angeklagten wegen Rebellion angeklagt sind. Das wäre dann die Höchststrafe von 25 Jahren für den Hauptangeklagten, den ehemaligen Vizepremier Junqueras. Oder ob die Richter dann doch den Einwänden der Verteidigung folgen, die sagen, Rebellion war das nicht, weil es keine Gewalt gab, dann würde er halt 12 Jahre kriegen. So oder so wären es ein paar Jahre. Ob das 25 oder 12 ist, spielt dann politisch keine Rolle.
Aber zurück zu den politischen Aussichten für die jetzige spanische Minderheitsregierung. Wenn die Neuwahlen kommen im April, läuft der Prozess sicher noch. Der Konflikt mit Katalonien wird ja durch Neuwahlen und veränderte parteipolitische Machtverhältnisse nicht gelöst, oder?
Nein, der Konflikt wird nicht gelöst, es sei denn, dass die separatistischen Gruppen in Katalonien stark an Stimmen verlieren. Dann sind sie eigentlich weg vom Fenster. Man darf ja nicht vergessen, dass bei den letzten Regionalwahlen die drei separatistischen Gruppen im Dezember 2017 zusammen nur 47% der Stimmen hatten. Das reichte zwar für eine ganz knappe Mehrheit der Sitze, aber wenn sie jetzt weiter Stimmen verlieren, dann könnte das auch das Ende des Separatismus in Katalonien bedeuten.
Thomas Urban, Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Madrid, besten Dank. Und wir gehen zurück auf den Balkon eines Hotels an den Ramblas in Barcelona. Dort stand 1993 der katalanische Schriftsteller Manuel Vázquez Montalbán und schaute runter auf eine Stadt, die damals noch nicht mit aller Macht Zentrum einer eigenen Republik werden wollte.
Unten auf der Rambla geht soeben ein katalanischer Dichter vorbei. An der Ecke, wo die Carrer de l'Hospital auf die Rambla stößt, entdecke ich ein paar rätselhafte Worte auf den Fensterscheiben einer Wohnung. Miró, Picasso. Wenn ich nachher hinunter auf die Straße gehe, werde ich das Geheimnis lüften. Vom Balkon aus wirken sie auf mich wie ein parapsychologisches Phänomen, hervorgerufen durch Mirós Bodenmosaik Pla de l'Os. Oder vielleicht ja auch nicht. Auf einmal kommt mir Mirós Rosette wie eine Plazenta voller Föten vor, die den Punkt zeigt, in dem die besten Pfade der Menschen und das Wasser zusammenlaufen. Wenn Mirós Mosaik, das jetzt zwischen 2 und 3 Uhr mittags von den Füßen der vor dem Adrenalin flüchtenden nahezu verschont bleibt, eine hermetische Rose wäre, fände sie ihren Sinn in der urtümlichen Symbolik der aus dem Wasser geborenen Blüte. Göttliche Mutter, mystischer Mittelpunkt, Mandala, Kelch des Christentums, dieser zivilisiert grausamen, mehrdeutigen Religion, die mit dem Wein, dem Wasser und dem Blut vom Sohn des Chefs große Verwirrung stiftete. Die Rose, Sinnbild auch des Herzens Jesu. Ist dieser Miró auf der Rambla vielleicht Quelle der Lebenskraft, Seele des Barceloniner, ja gar des Katalanentums? Vielleicht wollte Miró mit dieser Rosette aber auch ein nachdenkliches Zeichen setzen, weil er es leid war, dass seine Ideogramme immer nur auf Sparkassenschildern, 20-bändigen Enzyklopädien und Souvenirs von den Olympischen Spielen zu sehen waren.
Montalbán schrieb diesen Text ein Jahr nach Austragung der Olympischen Spiele, als Barcelona in die Riege der attraktivsten europäischen Städte aufstieg, was die Touristenzahlen bis heute belegen. Sie hören HR2 der Tag. Und wir schauen mal kurz zurück auf den 1. Oktober 2017. Damals führte die katalanische Regierung jenes Referendum über die Unabhängigkeit durch, das die spanische Verfassung nicht erlaubt und das dazu führte, dass heute der Prozess in Madrid überhaupt stattfindet. Der hat erstaunlich viele Facetten, zum Beispiel, dass die Katalanen nicht in wirtschaftlicher Misere darben, dass die 12 Angeklagten nicht mit Hinweis auf die materielle Not ihrer Landsleute Sympathien zu erwecken versuchen. Wilhelm Hofmeister, Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Spanien. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Sorte.
Ist trotz aller politischen Konflikte während des Referendums Katalonien wirtschaftlich gesund? Wir haben damals alle in den Zeitungen gelesen und auch von unseren Hörfunkkorrespondenten gehört, dass gleich nach Durchführung des Referendums mehrere tausend katalanische und spanische Unternehmen ihre Firmensitze aus Katalonien heraus bewegt haben in irgendwelche anderen Städte Zentralspaniens. Sind die wieder zurückgekommen? Weiß man das?
Ja, guten Abend, Frau Sauter. Zunächst mal, die katalanischen Unternehmen sind natürlich alle auch spanische Unternehmen. In der Tat hat es im Umfeld des Referendums von 2017 einige Unternehmen gegeben, die ihren Firmensitz in andere Regionen Spaniens verlegt haben, weil sie unsicher waren über die Zukunft, weil sie eine Unabhängigkeit oder Turbulenzen in dem Zusammenhang fürchteten. Insgesamt gab es im vergangenen Jahr 2018 infolge des Plebiszits ungefähr 2300 bis 2400 Unternehmen, die ihren Firmensitz verlegt haben. Allerdings muss man sagen, dass insgesamt die wirtschaftliche Situation in Katalonien nicht sonderlich betroffen war von dem Prozess, der im Spanischen eben auch Prozess heißt. Katalonien ist etwas weniger gewachsen als in den Jahren zuvor, aber das ist auch insgesamt für Spanien der Fall. Katalonien ist im vergangenen Jahr sogar einen Zehntel Prozentpunkt stärker gewachsen als Spanien. Für Spanien war 2018 das Wirtschaftswachstum bei 2,5% und für Katalonien bei 2,6%, was den Anteil am insgesamt am Bruttosozialprodukt in Spanien angeht, scheint es so, die Zahlen für 2018 sind noch nicht definitiv, aber scheint es so, dass erstmals Madrid ganz leicht an Katalonien vorbeigezogen ist, aber Katalonien ist nach wie vor zusammen mit Madrid die wirtschaftsstärkste Region Spaniens.
Wenn man die politische Geografie betrachtet, dann fällt auf, Barcelona und die anderen Küstenstädte sind nicht eindeutig pro Unabhängigkeit. Städte weg vom Meer wie Girona und die Landbevölkerung aber schon. Wie kommt das?
Ja, der Prozess der Unabhängigkeit oder dieser Nationalismus, der ist ja nicht neu, sondern der hat sich über Jahrzehnte und mehr noch entwickelt, aber er ist erst in den letzten Jahren an Ausdruckskraft gewachsen und auch an Radikalität. Und man kann feststellen, dass die Regionen um Barcelona am Meer, dass sie noch viel stärker eine Zusammengehörigkeit mit Spanien empfinden. Das hängt unter anderem mit den internen Migranten zusammen. Katalonien, weil es so wirtschaftsstark ist, war immer auch ein Anziehungspunkt der internen Migration in Spanien. Und in den Küstenstädten, das heißt in den industrialisierten Regionen Kataloniens, leben weit mehr immigrierte Spanier aus anderen Regionen, die natürlich auch weniger Bezug haben zu der katalanischen Tradition oder auch zur katalanischen Sprache und deshalb viel stärker noch gesamtspanisch denken als in den ländlicheren Regionen im Innern Kataloniens.
Die EU wäre, also innerhalb der EU wären wir, so argumentieren die Separatisten ja, ein starker, potenter Staat, wenn denn die EU ein unabhängiges Katalonien überhaupt aufnehmen würde. Wir erleben gerade in den vergangenen Monaten das Tauziehen um den Brexit zwischen London und Brüssel. Der ist sehr schmerzhaft. Ist das in Katalonien überhaupt wahrgenommen worden? Das müsste ja eigentlich abschreckend wirken. Wie erleben Sie das?
Ja, natürlich. In ganz Spanien wird der Brexit wahrgenommen und für Spanien hat das erhebliche Auswirkungen, weil die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Spanien insgesamt und auch zwischen Katalonien und Großbritannien sehr eng sind und in der einen oder anderen Weise wird ganz Spanien und wird auch Katalonien davon betroffen sein. Für die Unabhängigkeitsbefürworter und die Separatisten hat das alles aber keine Bedeutung. Die Unabhängigkeitsbefürworter, die Separatisten, die Nationalisten, die denken nicht in wirtschaftlichen Kategorien. Sie denken in nationalistischen Kategorien. Ich sehe diesen Nationalismus wie in anderen Teilen Europas. Das ist eine Art religiöse Überzeugung, dass mit der staatlichen Unabhängigkeit alles besser werden wird. Das war ja auch in England so, obwohl das in England der Brexit nicht unbedingt von Nationalisten getrieben war. Aber in Katalonien ist das das gemeinsame Mantra. Und erst nach einer Unabhängigkeit würde man sehen, wie schwierig es ist, die verschiedenen Gruppierungen zusammenzubekommen. Denn die Nationalisten setzen sich ja zusammen, einerseits aus einem eher bürgerlichen Lager, diesem nationalistischen Bürgertum, daneben gibt es das spanische sozusagen Bürgertum, das gegen die Unabhängigkeit ist, und den Linksradikalen, die ganz andere wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Vorstellungen haben als das Bürgertum. Aber beide Gruppierungen treffen sich in dem Mantra, dass die staatliche Unabhängigkeit alles noch viel besser machen würde in Katalonien und dass man die Diskussionen über die Einzelheiten verschieben kann bis zum Tag der Unabhängigkeit.
Der Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Madrid, Thomas Urban, hat gerade gesagt, die Separatisten könnten auch bei Neuwahlen, wenn die denn jetzt bald kommen, verlieren. Ist das auch Ihre Einschätzung?
Es ist schwer vorherzusehen. Es war bisher immer so, dass die Nationalisten keine Mehrheit in Katalonien hatten. Allerdings muss man sehen, dass die Nationalisten über die Jahrzehnte durch Kulturpolitik, durch andere Förderprogramme, nicht zuletzt auch eben durch die Verschärfung des Prozesses seit durch das Verfassungsgericht veränderten neuen Autonomiestatut von 2010 und später auch infolge der Wirtschaftskrise, dass durch diese Entwicklungen eine Radikalisierung eingetreten ist und die Unabhängigkeitsbefürworter auch in der breiteren Bevölkerung Kataloniens an Zustimmung gewonnen haben. Bisher zeigen alle Umfragen, dass die Mehrheit der Katalonien keine staatliche Unabhängigkeit von Spanien will, vielleicht etwas mehr Autonomie, aber keine staatliche Unabhängigkeit. Der Wahl, das Wahlrecht in Katalonien ist aber so angelegt, dass die Regionen im Landesinneren proportional mehr Abgeordnete stellen im Regionalparlament. Und das kann den Unabhängigkeitsbefürwortern auch bei erneuten Wahlen wieder eine Mehrheit im Regionalparlament bescheren. Das ist unvorhersehbar.
Das ist ähnlich wie der Zuschnitt der US-Wahlbezirke. Vielen Dank, Wilhelm Hofmeister, Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Spanien. Und jetzt zur EU nach Brüssel. Dort vor den Toren der Stadt lebt jener Mann, den wir vorhin schon mal kurz zu dem Prozess in Madrid gehört haben, Carles Puigdemont. Der war mal das Gesicht und die Stimme der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung, hat aber jetzt nicht mehr diesen Einfluss. Da ziehen längst andere die Fäden. Puigdemont steht offenbar am Rand und inszeniert sich jetzt im Umfeld des Prozesses als Exilant mitten in Europa. Froh, dass sich die Kameras nochmal auf ihn richten. Andreas Meyer-Fest.
Seit einem Dreivierteljahr hat er sich eingerichtet im belgischen Exil. Zurück will er nicht nach Katalonien, denn dort wartet ein Prozess auf ihn. Aber Märtyrer will er nicht sein.
I don't believe in the martyrs.
Er glaube nicht an Märtyrer. Carles Puigdemont will sich nicht opfern und sich nicht der spanischen Justiz ausliefern. So sitzt er in seiner Unterkunft in einer kleinen Gemeinde vor den Toren Brüssels, gibt dem belgischen Fernsehen Interviews und wartet auf eine zweite politische Chance. Die sieht er noch lange nicht gekommen.
It's quite difficult for me to talk about the future.
Puigdemont lacht. Ein bisschen Verzweiflung schwingt mit, denn es ist schwierig für ihn, über die Zukunft zu sprechen. Das spürt man. Anfangs hatte er noch viele Besucher aus Katalonien, auch katalonische Polizisten.
Who decide to spend holidays or free days to protecting me.
Im Urlaub kamen sie nach Brüssel, um ihm Personenschutz zu geben. Inzwischen hat das nachgelassen, wie auch seine rigiden politischen Positionen.
Is independence the only possible solution? Not at all.
Unabhängigkeit von Spanien, auch für Puigdemont im belgischen Exil nicht mehr die einzig mögliche Lösung. Dafür schaut der ehemalige Regionalpräsident jetzt genau auf den Prozess gegen seine Mitstreiter in Spanien. Und er ist bereit, als Zeuge der Verteidigung aufzutreten, aber nur per Videoschalte. Dass er überhaupt in Belgien bleiben darf, verdankt er Theo Franken von der Partei Neuflämische Allianz, die für Separatisten große Sympathien hat. Die Lage in Katalonien ist so, dass ein faires Gerichtsverfahren nicht möglich ist. Deshalb wollten wir eigentlich einen Asylantrag prüfen. Die Folgen wären diplomatische Verwicklungen zwischen zwei EU-Ländern. Es wäre sehr außergewöhnlich, wenn ein EU-Bürger Asyl in einem anderen EU-Mitgliedsland bekommt, warnte der Direktor des belgischen Asylamtes Dirk van den Burg. EU-Staaten betrachten sich untereinander als sogenannte sichere Herkunftsstaaten. Derartige Asylanträge dürften nur unter ganz besonderen Bedingungen berücksichtigt werden. Es muss bewiesen werden, dass ihm im Heimatland eine unrechtmäßige Verfolgung droht. All das musste aber gar nicht mehr geprüft werden, denn Spanien verzichtete auf die Auslieferung Puigdemonts. Weil in Spanien keine Prozesse in Abwesenheit des Angeklagten geführt werden, passiert juristisch jetzt erstmal nichts. Aber
if I return to Catalonia, I will be arrested immediately.
Meine Reise wird so lange nicht zu Ende sein, bevor nicht alle politischen Gefangenen freigelassen sind, versicherte Carles Puigdemont in Brüssel.
I'm fighting for that.
Auch für eine Rückkehr nach Katalonien.
I wake up every day saying that is my last day in exile.
Wann der letzte Tag gekommen ist, absehen lässt sich das nicht.
Und im Mai finden Europawahlen statt. Ulrich Ladurner, Europakorrespondent der Zeit. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie hören ja auch ins Europaparlament hinein. Sie sprechen regelmäßig mit Abgeordneten. Wie besorgt ist man dort über die katalanischen Separatisten und die Fliehkräfte des Nationalismus? Oder spricht man mit ihnen nur hinter vorgehaltener Hand und lässt sich nicht namentlich zitieren?
Nein, man spricht schon darüber, aber es ist spürbar, dass es eine große Ratlosigkeit gibt, auch unter den Europaabgeordneten. Man weiß, glaube ich, nicht so recht, wie man mit dem Konflikt in Spanien umgehen soll. Es ist eine innerspanische Angelegenheit nach Auffassung der allermeisten Abgeordneten, auch nach Auffassung der Europäischen Kommission. Und gleichzeitig sieht man, dass der Konflikt sich doch nicht befrieden lässt und dass er sich verschärft. Und mein Eindruck ist, dass viele sich Sorgen machen, dass der dann auf eine Ebene kommt, in der dann die Europäische Union sich vielleicht dann doch nicht mehr heraushalten kann.
Zum Brexit haben die EU-Staaten, jedenfalls ihre Regierungschefs, eine ziemlich geschlossene Haltung, was die britische Premierministerin gerade schmerzlich erfährt. Ist das auch so im Falle Spaniens? Ist der Rückhalt für die immerhin viertgrößte Volkswirtschaft in der EU, die eine Nation ja bleiben will, einmütig?
Ja, meiner Meinung nach ist das so. Wir haben ja auch in der Vergangenheit gesehen, dass die Europäische Union immer gesagt hat, und zwar alle Institutionen, das ist eine innerspanische Angelegenheit. Man darf nicht vergessen, dass die Europäische Gemeinschaft und die Europäische Union ja auf Nationalstaaten aufgebaut ist und sie würde natürlich nicht gut beraten sein, wenn sie diese Grundlage jetzt irgendwie zerstören möchte, indem ein Nationalstaat praktisch zerbricht. Nein, ich glaube, dass da die Union im Großen und Ganzen schon geschlossen sein würde, auch im Fall, wenn sich Katalonien abtrennen würde. Wie Sie schon sagten, beim Brexit haben wir das erlebt, das würden wir bei einer eventuellen Abspaltung Kataloniens genauso sehen.
Also ist die Strategie der Separatisten bisher nicht aufgegangen, den Konflikt zu europäisieren. Tut Brüssel weiter klug daran, das als rein innerspanische Angelegenheit zu behandeln?
Ja, ich glaube, zum einen kann es das gar nicht anders als so zu betrachten. Zum Zweiten, und das ist, glaube ich, der politische Punkt daran, wenn die Europäische Union sozusagen den Konflikt europäisieren würde oder den zustimmen würde, dann würde sie ja damit den Separatisten Recht geben in ihrer Argumentation, dass der spanische Staat kein Rechtsstaat ist und keine wirkliche Demokratie ist. Und das ist nun wirklich, das kann man von der Europäischen Union nicht erwarten. Abgesehen davon stimmt es natürlich nicht, aber die Europäische Union würde damit sagen, wir geben den Separatisten Recht, Spanien ist eigentlich kein Rechtsstaat. Und das ist eigentlich eine Sache, die nicht vorstellbar ist.
Wechseln wir mal die Blickrichtung und vielleicht auch den Tenor ein bisschen. Würde es einen Unterschied machen, wenn ein unabhängiger Staat Katalonien auf der europäischen Landkarte hinzukäme und welchen?
Naja, wir sehen ja, wie schwierig es ist, gewachsene, über Jahrzehnte gewachsene Verbindungen aufzulösen. Das sehen wir jetzt am Brexit. Das ist das eine. Also es ist ganz schwer, sich zu trennen. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht eine Sache, die über Nacht geschehen kann. Das zweite ist natürlich, dass und das ist die Sorge auch in der Europäischen Union, dass eine Abspaltung Kataloniens natürlich auch andere Leute Appetit weckt. Es gibt ja verschiedene nationale Konflikte innerhalb der Europäischen Union, die durch die Europäische Union befriedet worden sind. Die Europäische Union ist ja sozusagen auch in diesem Sinne ein Friedensprojekt, dass sie viele nationale Konflikte innerhalb der Union befriedet hat. Da ist Katalonien jetzt ein Beispiel, aber nehmen Sie Nordirland, da sehen wir jetzt ganz, wie das virulent wird nach dem Brexit. Nehmen Sie Südtirol, nehmen Sie andere Beispiele. Also ich glaube, ein unabhängiger Staat Katalonien würde es sehr schwer haben, überhaupt auf die Welt zu kommen. Und zweitens würde ja die Union es ihren Grundfesten erschüttern.
Die Wähler in Katalonien haben es in der Hand, wenn es demnächst Neuwahlen gibt. Aber nochmal auch von Ihnen eine Einschätzung dieses heute begonnenen Prozesses gegen 12 katalanische Politiker. Würde es den Separatisten in die Hände spielen, wenn die obersten spanischen Richter sehr harte Strafen über die 12 Angeklagten verhängen?
Ja, das würde ihnen sicher in die Hände spielen, wobei für die Separatisten, egal welches Urteil gefällt wird, sie haben ja schon von vornherein gesagt, das wird ein politischer Prozess und es ist ein Art Schauprozess. Insofern ist das Urteil der Separatisten über das Prozessurteil längst schon gefällt. Ich denke, es ist eine Tragödie, dass es überhaupt so weit kommen musste, dass man sozusagen einen politischen Konflikt jetzt vor einem Gericht verhandelt. Das ist natürlich ein Riesenproblem und ich glaube, dass da zwei Züge aufeinander zurasen und ich sehe im Moment nicht, wie die abbremsen können.
Ulrich Ladurner von der Zeit, besten Dank für Ihre Einschätzung. Der Prozess wird vermutlich 3 Monate dauern und dann eventuell nochmal 2, bis ein Urteil fällt. Eine Vorhersage kann man sicher treffen. Im Frühjahr werden die Touristen sich über die Ramblas schieben und nur noch ältere Bewohner von Barcelona werden wissen, wie diese Stadt mal aussah, als sie viel ärmer war, ehe Spanien eine Demokratie wurde und vom Beitritt zur EU profitierte. Der katalanische Autor Manuel Vázquez Montalbán hat es noch erlebt, bevor er 2003 auf dem Flughafen in Bangkok starb.
Auf einmal scheint jemand die Hinkenden losgelassen zu haben. Unten auf der Rambla kommen nacheinander drei vorbei, ohne dass es irgendeine offensichtliche Verbindung zwischen ihnen gibt. In meiner Kindheit waren die Gassen der Altstadt und auch die Ramblas noch voller lahmer, einarmiger, buckliger und blinder Menschen. Doch als in den 60er Jahren die Wirtschaft einen rapiden Aufschwung nahm, lichteten sich ihre Reihen. Sobald die Altstadt vollkommen saniert ist, denke ich, dass diese ungewöhnlichen anatomischen Spielarten der Natur ganz von der Bildfläche verschwinden und die Unkrautvernichtungsflugzeuge über die Platanen der Rambla hinwegfegen werden, in einem fortwährenden Lifting dieser Stadt der unvermeidlichen Wunder. Auch mich wird es treffen, egal ob ich nun hier auf diesem Balkon stehe oder nicht. Ich bin dazu verdammt, mit meinen Erinnerungen zu sterben. Von meinem Balkon aus erspähe ich eine Blumenverkäuferin, doch kann ich jetzt nicht hinuntergehen, um an ihren Blumen zu riechen. Nur der Geruch von Ketchup weht zu mir herauf, welches sich hungrige Jugendliche einverleiben, deren Zähne von der Tomatenpampe auf den Hamburgern ganz rot gefärbt sind. Dralle Frauen flanieren mit hageren Liebhabern, die den Arm um ihre Taille gelegt haben, die Rambla entlang. Ich denke über das Geschehene nach, und plötzlich sehe ich meinen Vater, meine Mutter und mich unter dem Balkon vorbeigehen. Meine Mutter hat ihr Sonntagsgesicht aufgesetzt, mein Vater das vom Montag und ich das vom Donnerstagabend, dem Kinotag, einem Album mit Fotografien aus der Nachkriegszeit entsprungen.
Und er konnte es sowieso am besten, Miles Davis mit seinen Sketches of Spain, spanischen Skizzen. Das war der Tag. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch.